Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host Niklas Guttenberger, der euch aus Berlin zugeschaltet ist.
Ja, schönen guten Tag an alle Hörer und Hörerinnen. Heute haben wir mal ein komplett anderes Thema, sonst beschäftigen wir uns ja sehr, sehr viel mit dem Thema Immobilie, wie man die Immobilie anpassen kann, was man noch machen kann, welche Potenziale kann man erschließen. Aber bei Immobilientransaktionen handelt man ja auch eigentlich eher Grundstücke, wo dann zufällig eine Immobilie drauf ist. Und heute lassen wir die Immobilie mal weg. Lieber Marco, was machst du und wer bist du?
Ja, vielen lieben Dank, Niklas. Vielen lieben Dank, Alexander, auch für die Einladung. Ja, ich bin der Marco Klein, investiere seit einigen Jahren jetzt vorzugsweise in Land. Gerade die Begrifflichkeit Immobilie ist natürlich, wenn man genau recherchiert, schon zurückzuführen tatsächlich auf das Flurstück, weil wenn ihr einen Notarvertrag abwickelt, habt ihr immer dort eine Flurstücksnummer, die ihr kauft. Und selten oder gar nicht eine Straße mit Hausnummer, deswegen das Gebäude ist eigentlich das, was dann halt oben drauf steht und dementsprechend tatsächlich die Immobilie ist in der ursprünglichsten Form das Flurstück, also das Stück Land. Was genau da natürlich alles draufkommt, das kann halt im Staat sehr schön gestaltet werden. Und deswegen, das habe ich irgendwann für mich entdeckt, diese Wertschöpfung, den Punkt der Wertschöpfung einfach früher zu nehmen und mit Land zu arbeiten. Vor allen Dingen aber auch mit nicht bebaubarem Land und all den Nutzungsmöglichkeiten, die es da drauf gibt. Und ja, so bin ich jetzt auch in die Öffentlichkeit geraten sozusagen, habe dann ja auch die Waldbund OG gegründet, wo ich das Thema so ein bisschen publik mache, mittlerweile eine GmbH und seitdem kennt man mich für das Thema Land.
Ich muss sagen, als wir das erste Mal aufeinander gestoßen sind, Marco, und ich dir habe zuhören dürfen, fand ich besonders die Geschichte, wie du da gelandet bist, sehr interessant und auch mit was für verschiedenen Arten von Grundstücken ihr euch beschäftigt. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in deine eigene Story und auch wen ihr heute begleitet und vielleicht mal 2, 3 Beispiele rauspicken, die du dazu ganz passend findest.
Ja, sehr gerne. Ich habe angefangen auch mit Wohnimmobilien, das heißt die erste Wohnung 2008 bereits gekauft. Da sehr viele leidliche Erfahrungen machen müssen, so dieser Traum von passiven Einnahmen und ich sag mal möglichst wenig Aufwand relativ schnell korrigieren müssen mit der Realität. Und habe auch einen Background vom Studium her. Ich habe einen Master in Architektur gemacht. Mein Opa war schon Maurer, also da immer schon eine gewisse Verbundenheit auch für Wohnimmobilien gehabt. Ich habe auch nach wie vor 10 Einheiten im Bestand. Daraus hat sich allerdings so ein Bedürfnis entwickelt, sage ich jetzt mal, doch ein Investment zu haben, was etwas weniger Verwaltungsaufwand oder vor allen Dingen auch Erhaltungsaufwand erfordert und trotzdem aber irgendwie einen physischen Gegenwert hat und auch, ich sag mal, einen etwas anderen Wert. Also Grundstücke sind schon etwas anders. Sie spielen auch mehr dieses kreative Thema an. Bei Wohnimmobilien ist es klar, man nutzt es zum Wohnen oder vielleicht mal für Gewerbe, aber bei Grundstücken gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Nutzungsmöglichkeiten, je nachdem, was für eine Grundstücksart man auch hat. Und ich bin im Prinzip darauf gestoßen, dass ich also erstmal mit dem Leid aus dem Wohnimmobilienbereich nach neuen Investments mich umgeschaut habe. Habe dann auch mir Kryptos und Aktien angeschaut und da habe ich gemerkt, okay, das ist gar nichts für mich. Das ist irgendwie, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf, keine Kontrolle und ich möchte auch gerne einen physischen Gegenwert haben. Also ich stehe nicht so da drauf, wenn ein CEO morgen einen Tweet abgibt und plötzlich dann alle Kurse in den Keller rauschen. Da fühle ich mich dann immer irgendwie so ein bisschen außen vor und ich kann halt keinen Einfluss darauf nehmen. Hat aber auch andere Gründe, also auch geopolitisch ist es halt alles sehr, ich sag mal, empfindlich und gerade sind es auch nicht die einfachsten Zeiten. Und dann habe ich eigentlich, diese Suche war die ganze Zeit da und ich so, was mache ich denn jetzt, wo finde ich denn jetzt ein Investment, was mir Spaß macht, wo ich einen physischen Gegenwert habe und wo ich aber auch kreatives Nutzungspotenzial und vor allen Dingen dann aber auch einen Wertschöpfungsprozess habe, den ich selbst gestalten kann. Und dann hatten wir auch mit der Familie, also wohnhaft in Köln, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, im Sommer das Bedürfnis mal rauszufahren in die Natur. Ich komme selber vom Land und es war so vielleicht auch so ein bisschen so von mir so diese Kompensation, die ich gebraucht habe, auch mit der Family mal, ich sag mal, in die Natur rauszufahren. Und da sind wir, haben wir nach Grundstücken uns umgeschaut und dann haben wir eins an der Mosel gefunden und da sind wir hingefahren zu einer Besichtigung. Es war ein Sommertag und der Tag hat einfach alles verändert. Also wir haben an der Lichtung gestanden, links neben uns Wald, rechts neben uns Wald, hinter uns Wald und wir gucken auf die Reichsburg und darunter die Mosel, traumhaftes Panorama. Und das Grundstück dann für knapp über 2000 Euro erwerben können, noch 400 Euro Nebenkosten. Und dann mit meinem Background aus dem Wohnimmobilienbereich, wie man dann eigentlich auch Rendite auf den Quadratmeter angeht, das Ganze einfach mal zur Verpachtung rausgegeben und dann 1440 Euro mit dem ersten Pachtvertrag eingeholt. Also über 50% Rendite. Und seitdem, ja, war klar, okay, ich gehe da richtig rein mit allem und bin dann richtig losgelaufen. Habe mittlerweile über 100 Grundstücke noch im Privatbestand. Und jetzt, ja, seit gut einem Jahr kaufen wir jetzt nur noch sechs- und siebenstellig in Gesellschaften. Das sind andere Grundstücke, die dafür in Frage kommen. Aber die, ich sag mal, die Thematik ist immer noch die gleiche und es macht immer noch Spaß, da auch kreative Nutzung drauf zu bringen.
Ja, euer Name hat ja jetzt das Thema Wald vor allem mit drin. Da impliziert man natürlich jetzt erstmal, da geht es um Waldgrundstücke, da ist jetzt noch Wald drauf. Da denke ich jetzt als erstes auch daran, wie resilient ist denn so ein Wald? Was für Pflichten gehen für mich als Eigentümer einher? Klimawandel, Dürre, keine Ahnung was. Denkst du primär, wenn du an eure Grundstücke denkst, auch an Wald? Oder wie kann ich mir so ein durchschnittliches Grundstück vorstellen, was jemand erwerben würde, der von euch auch unterstützt wird?
Ja. Sehr, sehr spannender Ansatz. Das geht tatsächlich vielen so. Der Name kommt im Prinzip aus einer Zeit, wo ich sehr viel mit Wald gemacht habe. Das war besonders in der Region Nordbayern, wo ich sehr viel Wald gekauft habe. Und da ist in dieser Zeit ist der Name irgendwie entstanden. Grundsätzlich machen wir aber alles an Land. Also wir schauen auch losgelöst aus diesem Clusterdenken heraus, was ist auf den Quadratmeter der größte Mehrwert, den wir generieren können. Wir gehen also raus aus diesem Thema, ja, Wald kann man halt nutzen, um den forstwirtschaftlich zu betreiben und Acker kann man nutzen, um darauf was anzubauen, sondern wir schauen halt wirklich den Quadratmeter erstmal uns als rein von den Geodaten her, also von dem Standort, von der Lage her an, dann aber natürlich auch von den Qualitäten, die er mitbringt, das können Mikroqualitäten, aber auch Makroqualitäten sein und dann schauen wir, okay, was haben wir für Nutzungsmöglichkeiten. Mittlerweile, als wir gestartet sind bei Waldbund, waren das meine Ideen und da war am Anfang auch sehr, sehr viel rund um das Thema Wald mit natürlich dabei. Und seitdem wir auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, kommen quasi alle, die irgendwas auf Land machen, also seien das Unternehmen oder Unternehmer oder Investoren, die auch schon erfolgreiche Konzepte fahren, kommen auf uns zu und wir wachsen quasi als Ökosystem, weil immer wieder neue Nutzungsmöglichkeiten dazukommen und dann ist immer so die Frage, die, okay, was kann das Grundstück und was haben wir für Anforderungen an die Nutzungsmöglichkeit? Und das bringen wir dann irgendwie zusammen. Also es gibt eigentlich zwei Wege bei uns zu starten. Einmal aus der Perspektive des vom Land her und einmal aus der Perspektive der Nutzungsmöglichkeit her. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte jetzt Batteriespeicher machen, dann schaut man sich natürlich nach Flächen um, die halt entsprechend den Anforderungen gerecht werden, um dort Batteriespeicher zu realisieren. Oder man sagt so, hier, ich möchte gerne Waldgrundstücke verpachten oder vermarkten, dann geht man natürlich her und sagt, okay, was passt dann bei Waldgrundstücken von den Nutzungsmöglichkeiten her?
Und da hast du ja auch schon mal erwähnt, dass man bei euch noch viel mehr daran geht, keine Grundstücke zu kaufen, sondern Probleme zu lösen. Genau. Und was mich besonders begeistert hatte, als wir das erste Mal sprachen, war, dass von der Größenordnung von, ich sag mal, jemandem, der Leuten ermöglicht, aus ihrer Kleingartenverein Truppe auszutreten, bis hin zu Leuten, die ganze Parks für irgendwie Tiny-Häuser oder ähnliches bauen wollen, fast alles mit dabei ist. Vielleicht nimmst du uns da mal ein paar Nutzungsbeispiele mit rein, die dir gerade in den Kopf schießen und vielleicht auch in die Renditen, weil die wirken mit deren zweistelligen Zahlen halt immer sehr überdurchschnittlich gegenüber dem, was man sonst so kennt.
Ja, absolut. Also wir haben auch normale Renditen. Wir haben auch Renditen, sage ich mal, die im einstelligen Bereich liegen. Und wir haben auch Grundstücke, die unverpachtet sind und einfach brach liegen. Also auch die habe ich bei mir im Portfolio. Und die tun aber nicht weh. Das ist ja das Spannende und Schöne auch bei Land. Es ist nicht so eine unvermietete Wohnung, die tut weh. Ein unverpachtetes Grundstück kostet erstmal nichts, wenn es jetzt nicht gerade ein Baugrundstück ist oder ein bebaubares Grundstück und in der Großstadt liegt und die Grundsteuer B da richtig reinbuttert. Ansonsten sind die erstmal ja, sehr portemonnaie-schonend und haben halt die stille Wertsteigerung auf Zeit eh durch die Geldentwertung. Genau, das ist mal soweit dazu. Genau, erstes Grundstück, da waren es tatsächlich Bushcrafter. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Vielleicht kennt ihr Seven vs. Wild. Die ziehen raus in den Wald und haben eine gute Zeit. Und die brauchen aber immer auch eine Fläche, um dann zu sagen, hier darf ich mein Biwak machen, weil ihr könnt euch vorstellen, tagsüber dürfen die sich theoretisch überall im Wald aufhalten, aber wenn sie dann irgendwo ihr Biwak machen wollen, dann kann sein, dass jemand kommt und sagt so, hey, was macht ihr hier? Und die finden das natürlich dann nicht so schön, nachts nochmal umzuziehen und woanders hingehen zu müssen, deswegen ist es über den Pachtvertrag ganz leicht darstellbar und genau, die haben natürlich dann auch, ich sag mal, einen Wert darin. Für sie ist es natürlich ein Problem, was gelöst wird. Sie müssen dann nachts nicht mehr umziehen, sondern können dort bleiben, wenn sie sagen können, hier, ich pachte die Fläche und können die Fläche dann halt nutzen, um dort ihr Biwak zu machen. Und zahlen entsprechend dann auch im Verhältnis zum Kaufpreis eine gute Pacht. Genau, das waren jetzt vom Start her so, für was bei Waldgrundstücken, ich sag mal, eine beliebte Form ist für die Freizeitnutzung, aber auch generell natürlich Familien für die Freizeitnutzung, weil man dann größer geht in Flächen so 10.000, 20.000, 30.000, dann kann man auch schon mal gucken, ob eine kleine Laube draufsteht. Ne? Im Freizeitbereich, also Freizeitgrundstücke, die da sehr spannend sind, die sich da auch gut verpachten lassen für Familien oder auch für Pärchen oder auch für Alleinstehende, die einfach ja einen Rückzugsort brauchen in der Natur, um da sich auch im Sommer dann mal eine gute Zeit zu machen. Genau. Und von den Größen her, klar, wenn man dann schaut, wenn man Richtung 6- und 7-stellig geht, dann werden das andere Flächen, dann sind es tatsächlich häufig Gewerbegrundstücke, aber auch Baugrundstücke natürlich. Da sind wir dann schon auch im Bereich von Modulen, mit denen wir arbeiten. Da haben wir Module im Bereich vom Seniorenwohnen, Studentenwohnen. Wir machen im Prinzip all das bis zu dieser endgültigen finalen Verbindung von massiven Betonkörpern, wo der Boden aufgerissen wird und der Planungsprozess Jahre dauert und ja einfach zu viele Eventualitäten damit reinkommen. Wir halten das immer sehr flexibel. Das heißt, wenn ein Konzept auf einem Standort nicht funktioniert, können wir das Modul auch auf eine andere Fläche bringen. Das hat es einfach auch gezeigt, so in den letzten Jahren, dass es viel ausmacht und wertvoll ist, wenn man sich eine gewisse Flexibilität bewahrt, um auch als Investor noch gestalten zu können und auch frei sein zu können dann und also sich auch anpassen zu können. Und genau, also das sind so die Beispiele, wobei natürlich die Nutzungsbeispiele dann je nach Fläche nochmal andere sind. Klar, der ganze Bereich erneuerbare Energien ist super spannend. Dann aber natürlich auch so Themen wie Biodiversitätscredits, CO2-Zertifikate, die dann bei Wald auch spannend werden. Wir haben auch aktuell spannende Projekte im Bereich Agroforst, also Paulownia-Plantagen oder Walnussbaumplantagen. Das sind beides Varianten, die auch nach 5, 6, 7 Jahren in einen super rentablen Bereich reinkommen. Ist aber natürlich dann auch wieder etwas aufwendiger und da bevorzugen wir auch erst ab einem gewissen Volumen, ab einer gewissen Größe reinzugehen, um dann auch am besten mit einer operativen Gesellschaft das auszulagern, dass wir wirklich nur die reine Flächenverpachtung haben und nicht da die Plantage selber hochziehen müssen. Das ist nicht unser Business, aber es gibt es natürlich auch, wir haben auch Landwirte, die sagen, sie wollen für ihre Flächen halt neue Nutzungen ausprobieren und sind da gerade auch im Thema Agroforst drin und schauen sich das an und die machen das dann auch oder lassen dann halt auch ihre Angestellten die Fläche mit bewirtschaften. Genau, also da gibt es aber ganz unterschiedliche Herangehensweisen und wir schauen ja auch immer, was möchte der Investor letztendlich, ne? Also möchte der die reine Flächenverpachtung machen, möchte der am Anfang vielleicht Eigenkapital aufbauen, dann kann man auch über Flippen reden, ne? Also es ist wie Fix und Flip, nur ohne Fixen, also man muss auch noch nicht mal selber die Fläche gesehen haben und kann dann auch nur den Standort versenden, muss niemand die Tür aufschließen und zeigen, wo der Stromkasten ist oder so, sondern ja, es ist sehr entspannt, um am Anfang auch Eigenkapital aufzubauen. Und es ist immer die Frage, was will der Investor eigentlich? Ne? Also wo steht er gerade und was präferiert er? Ne? Was möchte er? Was sind seine Ziele? Und dann guckt man, okay, welche Projektierungsgröße, an welchem Standort spielt natürlich auch eine Rolle, mit welcher Grundstücksart und ja, welche Nutzungsmöglichkeiten ist für ihn interessant.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen von der Herangehensweise. Wie viele unserer Hörer und Hörerinnen kennen ja jetzt den Business Case Immobilie, den Aufwand dahinter. Wie würdest du das einschätzen für jemanden, der jetzt neu anfängt? Wie aufwendig ist es im Vergleich zur Immobilie vom Zeitaufwand her? Ich rede jetzt mal wirklich über den, sag ich mal, Buy and Hold. Wenn man jetzt flippt, ist es sicherlich auch immer sehr unterschiedlich. Und was würdest du sagen, wie schwer ist es, da erstmal reinzukommen? Also wie groß ist der Aufwand, auch vielleicht im Vergleich zur Immobilie in dieses Asset, in dieses Thema einzusteigen?
Ja, also ganz klarer Vorteil ist, dass wir uns hier in einer totalen Nische bewegen, wo es viele Subnischen gibt, die ja kaum bespielt werden. Also gibt es ganz wenige Player in Deutschland, die diese Subnischen wirklich bespielen. Ich will mal ein Beispiel nennen, Thema Fische war ja, wir haben da richtig coole Kooperationen und auch Tools, wo du musst die Fläche noch nicht mal selber kaufen, du kannst sie sogar selber pachten und dann Tagestickets für Angler zur Verfügung stellen. Und das ist allein schon ein super spannendes Business. Wir haben Weiher, die machen 60.000 Euro im Jahr. So gibt es eigentlich für jede Thema Hundewiese auch. Ne? Also man schaut, okay, wo gibt es Hundevereine, die Flächenbedarf haben. Also man kann eigentlich in jeder Nische sich irgendwie auch Pferde koppeln, Pferdehalter suchen immer wieder neue Flächen. Also es gibt Subnischen, wo man sich reinsetzen kann und sehr, sehr gut starten kann. Man hat also wenig Competition, das ist ein cooler Punkt. Also man kann auch erstmal ganz sanft reinstarten. Ich habe auch schon ein Baugrundstück für 150 Euro gekauft. Ne? Also es gibt auch schon Grundstücke für 1 Euro. Also sowohl für den finanziellen Part als auch für den Wissenspart kann man am Anfang mit relativ wenig schnell reinstarten und hat vor allen Dingen halt auch ein überschaubares Risiko. Klar, man muss natürlich, es gibt gewisse Red Flags auch bei Grundstücken, die man beachten muss. Besonders auch, wenn etwas draufsteht. Also sobald natürlich ein Gebäude draufsteht, sei es auch nur eine Gartenhütte und natürlich auch, wenn Bäume draufstehen, große Bäume draufstehen, hat man natürlich auch das Thema Verkehrssicherungspflicht. Das muss man im Auge behalten, aber ansonsten kann man da relativ sanft reinstarten und ja, hat deutlich weniger Competition als jetzt im Wohnimmobilienbereich, wo ich jetzt sage mal, ist deutschlandweit mittlerweile ja kaum mehr möglich ist, zweistellige Renditen zu erzielen.
Rechtlich gesehen gibt es ja zusätzlich noch ganz große Unterschiede zwischen dem Mietvertrag und dem Pachtvertrag.
Ja.
Und du erzähltest auch, dass das Geschäftsmodell, was ihr fahrt, in Deutschland besonders begünstigt ist, weil wir halt sehr viel dokumentieren und auch sauber dokumentieren. Magst du uns vielleicht da mal so in diese bürokratischen Ebenen mit rein?
Ja. Reinnehmen? Genau, also dieser Shift vom Vermieter zum Verpächter ist ja, ist absolut alltagsverändernd. Also also jede meiner Einheiten, jeder meiner Wohneinheiten macht mehr Arbeit und Stress als alle 100 Grundstücke zusammen. Also das ist, wenn die Fläche einmal verpachtet ist und dann am besten langfristig, ich mache auch gerne 5 oder 10 Jahresverträge oder auch noch länger, dann hast du einfach Ruhe. Und das ist so dieses Gefühl erstmal, da reinzukommen. Ich glaube, das ist für viele am Anfang, und das merken wir auch so, dieses erste Grundstück ist oft so die Hürde. So das erste Grundstück, wenn das da ist und der Pachtvertrag unterschrieben ist, dann will man damit nicht mehr aufhören, weil du in Deutschland einfach mit dem Pachtvertrag volle Gestaltungsfreiheit hast. Ja, du kannst sagen, okay, ich möchte das Grundstück jetzt 2 Jahre nutzen und im 3. Jahr möchte ich da irgendwas anderes mitmachen. Ich kann sagen, okay, ich befriste den Vertrag jetzt auf 1 Jahr mit 3-monatiger Kündigungsfrist für beide Seiten. Ich kann aber auch 5 oder 10 Jahre Verträge abschließen, wenn ich diese Planungssicherheit brauche. Und ich bin nicht die ganze Zeit in dieser Situation, wo ich als Vermieter die ganze Zeit für den Mieter zur Verfügung stehen muss. Ich kann auch sämtliche Aufgaben, die anfallen auf der Fläche und die sind total überschaubar. Das kann ich alles auf den Pächter übertragen. Ja, Rechte, Pflichten, vieles kann ich auf den Pächter übertragen. Natürlich immer eine ganz offene Kommunikation. Man muss sagen, okay, diese Sachen gibt es zu beachten und dann stimmt man sich darüber ab und hält das halt vertraglich in dem Pachtvertrag fest. Und wohingegen der Mietvertrag ja wie ein Korsett ist, es ist so durchreguliert, dass es für den Vermieter kaum Gestaltungsspielraum lässt.
Jetzt ist es natürlich für uns als Immobilieninvestoren vor allem spannend, wie kriege ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, wie schaffe ich einen Eintritt in dieses Asset? Wie unterstützt du denn Investoren dabei? Was macht ihr dort? Wo bekomme ich auch vielleicht die Vorlagen dafür her, die Ideen? Wie kannst du die Investorin oder den Investor dabei unterstützen?
Ja, also unser Angebot ist der Grundinvestor. Unser Ausbildungsprogramm ist im Prinzip aus mehreren Teilen besteht er. Wir haben eine sehr intensive 1:1 Begleitung. Das heißt, man kann uns in unserer Zusammenarbeit über WhatsApp, E-Mail stetig erreichen. Wir haben einen Grundstücksticker, worüber Grundstücke versendet werden. Die sind vorgefiltert von der KI. Die crawlt die raus und versendet die dann. Wir haben eine Verwaltungseinheit, also wo Grundstücke auch dann gepachtet werden von unseren Teilnehmern und die stellen die dann ihren Mitgliedern zur Verfügung. Die Verwaltungseinheit ist ein Verein, also völlig losgelöst auch von Waldbund, ein Ökosystem, was sich aufgebaut hat jetzt in den letzten Jahren. Wir haben natürlich auch über 100 Stunden Videomaterial zu sämtlichen Themen, Vorlagen, Skripte, auch für Pachtverträge natürlich ganz unterschiedliche Varianten. Also der gesamte Prozess, also vom Anfang, was will ich überhaupt, ne? Wo will ich hin, was ist die Zielsetzung, welche Grundstücke kommen für mich in Frage, mit welchem Budget, an welchem Standort und welchen Qualitäten, für welche Zielgruppe, bis hin zum Ende gehen wir komplett mit. Darüber hinaus haben wir natürlich auch einen Co-Investor Club, also wenn man in größere Projekte gemeinsam investieren will, kann man sich zusammentun und wir haben mittlerweile auch das Thema Done for You, dass wir die Dienstleistung komplett als Auftragsarbeit durchführen und Projekte dann komplett auch im Auftrag realisieren, ab einem gewissen Budget. Genau, und das wächst immer weiter. Wir gucken immer, wo ist der Bedarf, was brauchen die Investoren, was wünschen die sich. Wir haben Stammtische regional, wo die sich vernetzen können in ihrer Region, weil jede Region ist auch immer ein bisschen anders. Ne? Es gibt auch in jeder Region starke Unterschiede, auch was den Bedarf und die Nutzungsmöglichkeiten anbelangt von Flächen. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt Stammtische, dass die Teilnehmer sich auch regional vernetzen können. Und genau, wir haben Konferenzen jährlich, fahren auch immer auf andere Konferenzen noch und nehmen alle immer mit, laden die ein und gucken immer, ja, was wird gebraucht und versuchen das dann auch mitzugeben. Ja.
Ich muss sagen, man merkt richtig, wie viel davon aus dir raussprudelt. Und mich begeistern besonders immer die Geschichten, die damit einhergehen. Und zwei sind mir im Kopf geblieben. Das war der eine, der seinem Kleingartenverein entflüchten wollte und dann so eine Geschichte mit 2 Nachbarn und einer Oma. Vielleicht kannst du unsere Zuhörenden da nochmal mit reinnehmen, weil die besonders hängen geblieben sind bei mir.
Ja, das, also die zweite Geschichte betrifft im Prinzip so den Wert einer Fläche. Wir haben ja, wenn wir uns im Wohnimmobilienbereich bewegen, oft sehr starre Werte auch. Und bei Land spielen unterschiedliche Werte dabei mit rein. Es ist ein bisschen emotionaler, gerade wenn man von Privatpersonen kauft. Ist anders natürlich, wenn wir jetzt eine größere Fläche haben, wie ein Gewerbegrundstück, wo ein Makler auch wieder dazwischen steht. Aber wenn wir jetzt im Privatbereich sind und wir kaufen von einer Privatperson, dann ist es immer auch ein emotionales Thema. Deswegen spielt auch so ein ideeller Wert mit rein. Wir haben aber auch so Themen wie den Bodenrichtwert als Referenzwert über die vergangenen Verkäufe in dieser Region ähnlicher Grundstücksarten im Durchschnitt, der aber natürlich auch verfälscht werden kann, je nachdem, welche großen Transaktionen da gemacht wurden. Ist natürlich klar, eine größere Transaktion wird im Verhältnis immer mit einem weniger Preis oder einem geringeren Preis auf den Quadratmeter gezahlt als jetzt eine kleinere Fläche. Und aber das ist ein super Referenzwert, um auch in im Ankauf da einen Anker zu haben. Dann natürlich so etwas wie den Nutzwert und den Handelswert. Und das Beispiel, was du nennst, war eigentlich, ein Teilnehmer hat eine Obstbaumwiese, 2500 Quadratmeter, also die Oma hat eine Obstbaumwiese, 60 Cent auf einen Quadratmeter, und sie wollte die verkaufen, und dann ist er zum einen Nachbarn gegangen und hat gefragt, und der meinte, er gibt 5.000, und er ist zum anderen gegangen und dem verkaufen sie jetzt für 27.000. Also dieses Spektrum des Wertes und was Menschen bereit sind für Land zu zahlen, das geht halt wirklich von bis, was natürlich auch super interessant dann ist für unsere Flipper. Die kaufen halt Grundstücke dann für 2.000, 3.000 ein und verkaufen sie für 23.000, 35, also ich habe jetzt Grundstücke gesehen, die wirklich dann um ein Vielfaches, wenn man das erzählt, dann glauben das viele halt nicht, aber so, es ist tatsächlich real und es ist möglich, weil halt diese Wertvorstellungen bei Land anders sind, ne? Also ist auch immer ein Unterschied, ob ich jemanden das verkaufe, der selber Investor ist, was in den meisten Fällen natürlich dann nicht der Fall ist, sondern in den meisten Fällen ist es ja jemand, der die Fläche selber für sich privat nutzen möchte. Und diese Wertbeimessung, die man dann privat hat für diese Fläche, die kann ganz unterschiedlich strukturiert sein. Also wir haben ganz häufig den Fall, jeder kennt ja diese Kleingartenanlagen, wo man auch harte Auflagen hat, wie man sich dazu verhalten hat, wie man die Fläche zu pflegen hat, und das ist dann oft für viele kein Rückzugsort mehr, sondern wirklich ein Ort, wo man dann ja auch wieder nur Aufgaben und Arbeiten zu machen hat und die dann auch unter Beobachtung natürlich stehen. Und wenn man jetzt Privatland verpachtet, hat man, das ist oft eine der Standardfragen, die man bekommt, ist es in einem Kleingartenverein oder ist es von privat? Und wenn man dann von privat verpachtet, dann sind die Nutzer oder die Pächter dann auch häufig bereit, mehr zu zahlen, weil sie halt diese Strenge in den Auflagen nicht haben. Und ich sehe das immer so, ich sehe das nicht als mein Land an und sage dann so, ihr müsst jetzt das, das und das und das und das machen und ich komme vorbei und gucke, ob ihr das alles ordentlich macht, sondern ich sehe das so, dass die Pächter das wie ihr Land sehen. Also ich möchte, dass sie das Gefühl haben, dass sie das wie ihr Land sehen. Und wenn man das schafft, dann hat man auch halt die Bereitschaft, dass sie mehr Pacht zahlen im Verhältnis. Und man kann ihnen dann halt auch ein ganz anderes Gefühl geben, dass sie dann wirklich auf dieser Fläche auch eine Auszeit nehmen können und ja, die Fläche auch zu dem machen können, was sie sich wünschen.
Ja, besonders spannend fand ich heute auch, dass du ja von beiden Welten was mitbringst. Du bringst die Vorerfahrung aus dem Immobilienbereich und hast auch andere Assets probiert, bist jetzt in den Grundstücken hängen geblieben. Was würdest du denn unseren Zuhörenden mitgeben, was du umgesetzt hast, was für dich ein großes Learning war oder wie man jetzt am besten ins Doing gehen sollte?
Ja, also am besten sich erstmal Flächen anschauen, ne? Also direkt reingehen in das Thema, gerne auch auf Marktplätze gehen oder auch gerne mal mit Menschen sprechen, die Land besitzen. So, häufig ist es so, ja, landwirtschaftliche Flächen, die sind in der Regel sehr schlecht verpachtet, haben ganz alte Pachtverträge, wo wenig bei rumkommt und quasi nur die Wertsteigerung mitgenommen wird oder das Land halt einfach nur da liegt. Aber generell sich mit den Leuten mal austauschen und dann die Augen mal aufmachen, okay, was gibt es sonst noch für spannende Nutzungsmöglichkeiten für Flächen? Ne? Also sich dem Thema einfach mal öffnen, weil grundsätzlich die Flächen sind natürlich verknappt, also wir haben keine zweite Erde, wir haben keinen zweiten Planeten und jedes Flurstück ist durchgezeichnet in Deutschland, übrigens sehr, sehr wertvoll, das, was wir hier haben. Das Katasteramt ist weltweit einmalig, das ist ein absolutes Privileg. Die Voraussetzungen dafür, sich wirklich langfristig Vermögen aufzubauen, sind nirgendwo sonst so auf der Welt, das ist hervorragend. Und dann einfach sich dem Thema öffnen, ne? Also mal die Augen aufmachen, sich auf das Thema einlassen und natürlich geben wir so ein bisschen den Kickstart dazu, ne? Also wenn jemand Neues, kann man mit uns da auch reingehen, mit Waldbund. Wir sind aktuell die einzigen in Deutschland, die das in dieser Breite und Tiefe abbilden können. Und sich dem Thema öffnen, ich glaube, das damit fängt schon an, einfach mal drüber nachdenken. Und wir haben noch viel vor uns in der Zukunft und mit Naturgrundstücken besonders, mit nachhaltigen Grundstücken, die tun sich in jedem Portfolio gut. Also sei es auch nur zur Diversifizierung, da Land drin zu haben, das stärkt jedes Portfolio.
dann kommen wir so langsam zum Abschluss und ich darf dir noch eine meiner Lieblingsfragen stellen, die wir jedem Gast an der Stelle mitgeben. Und das ist, wenn du, das kann was mit deiner Tätigkeit zu tun haben, deiner Berufung zu tun haben oder halt einfach nur mit deinem Leben allgemein zu tun haben. Was ist vielleicht ein Tipp, den du unseren Zuhörenden da draußen noch mit auf den Weg geben würdest? Ganz egal, von wo er kommt.
Ja, also was ich immer selber auch trainiere, ist wirklich sich selbst auch mal von außen zu betrachten, mal zu reflektieren, rauszukommen aus der eigenen Bubble sozusagen. Ich bin ja auch in der sehr nischigen Bubble mit dem Thema Land und sich dann halt einfach rauszunehmen und vielleicht auch ja zu erden. Das hat jetzt natürlich wieder einen Bezug zu Land, aber sich einfach mal zu erden und ich glaube, Dankbarkeit ist auch so ein Thema, dass man lernt, einfach dankbar zu sein für das Leben, was wir hier haben dürfen. Ja.
Ja, super spannend. Also vielen Dank dir da auch nochmal für die Einblicke. Ein super spannendes Thema, was mal komplett out of the topic gegangen ist, wo wir mal was völlig Neues mit angreifen durften durch deine Expertise. Von daher dir, Marco, nochmal vielen Dank für die Einblicke und euch dann ja, noch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Ganze hört. Und wir freuen uns dann auf die nächsten Folgen und schaltet gern wieder ein.
Ja, danke euch beiden auch, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Sehr gerne und bis dahin.